Liebe Gemeinde, was ist heute eigentlich für ein Tag? Heute ist der Tag nach Sabbat. Gestern war Sabbat. Sogar ein ganz großes Fest bei den Juden. Passafest, der Sabbat. Es war das Fest der ungesäuerten Brote. Gut, einen Tag vorher nochmal, da hat es noch eine Exekution gegeben. Aber den Hauptschuldigen hatte man dann vom Kreuz abgehängt, und sodass man in Ruhe dieses große Fest Passa feiern konnte. Ja, und nun ist Passa vorbei und es beginnt wieder eine neue Woche und wieder der Alltag. Oder? So hätte es ja sein können. Was wäre gewesen, wenn es so weitergegangen wäre? Nach dem Sabbat kommt wieder der Alltag. Und alles bleibt beim Alten. Wie wären die letzten 2000 Jahre der Weltgeschichte wohl verlaufen? Wir müssen uns das mal so ganz kurz versuchen vorzustellen. Ohne das, was wir ja heute eigentlich feiern. Ich komme noch darauf zu sprechen, keine Angst. Aber ganz kurz, was wäre, wenn das nicht passiert wäre, was passiert ist? Wenn nach dem Sabbat wieder ein normaler Alltag gekommen wäre? Wie wären die letzten 2000 Jahre der Weltgeschichte verlaufen? Was wäre geschehen in dem Land, in dem das Ganze damals passiert ist, aber auch in vielen, vielen anderen Ländern dieser Welt? Wir würden sicherlich heute Morgen hier nicht zu einem Ostergottesdienst zusammensitzen, nicht wahr? Aber der Tag nach diesem bewussten Passafest war eben kein normaler Wochentag. Kein normaler Wochenbeginn wie jeder andere. Wir finden an vielen Stellen der Bibel Texte, die davon sprechen, dass dieser Tag dann ein ganz außergewöhnlicher Tag gewesen ist. In Einzelheiten unterscheiden sich die Berichte, wenn man mal die vier Evangelien ansieht, aber der Kern der Botschaft, der ist übereinstimmend. Und als Grundlage für die Predigt heute Morgen habe ich den Text aus dem Markus-Evangelium ausgesucht. Das ist Markus 16. Ich lese zunächst die Verse 1 bis 8. Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, zusammen mit Salome wohlriechende Öle, um den Leichnam Jesu zu salben. Sehr früh, am nächsten Morgen, machten sie sich auf den Weg zum Grab. Es war der erste Tag der neuen Woche und die Sonne ging gerade auf, als sie dort ankamen. Unterwegs hatten sie zueinander gesagt: Wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie jetzt davor standen, sahen sie, dass der Stein, ein großer, schwerer Stein, bereits weggerollt war. Sie betraten die Grabkammer und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand sitzen. Die Frauen erschraken. Er aber sagte zu ihnen: Ihr braucht nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Geht nun zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen, auch zu Petrus: Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es angekündigt hat. Zitternd vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie niemanden etwas von dem erzählten, was sie erlebt hatten. Liebe Gemeinde, könnten wir uns das vorstellen? Haben wir Verständnis für das, wie es den Frauen hier gegangen ist? Wie mag ihnen zumute gewesen sein, als sie in aller Frühe, die Sonne war gerade aufgegangen, in aller Frühe zum Grab gingen? Sie hatten ja Schreckliches erlebt. Ihr geliebter Meister, in den sie so viel Hoffnungen gesetzt haben. Er war qualvoll am Kreuz gestorben. Was wird ihr Herz, was wird in ihren Herzen gewesen sein, als sie dahin gingen? Enttäuschung, Trauer. Aber es hat sie nicht gelähmt. Sie möchten trotz allem Schweren, was sie erlebt haben, möchten sie ihrer Pflicht nachkommen, wie man einem Toten, gerade einem so liebgewonnenen Toten, schuldig ist. Sie wollen den Leichnam Jesu salben. Und jetzt sind sie also auf dem Weg dahin, und welche praktische Gedanken ihnen auch durch den Kopf gehen. Sie hatten ja gesehen, wo man Jesus hineingelegt hat, und das war damals üblich, das waren diese Grabhöhlen, und vor so eine Höhle wurde ein Stein gerollt, also eine große Steinscheibe, die vor diese Grabhöhle, vor den Eingang gerollt worden war. Und jetzt fiel ihnen das ein und sie sagten, Mensch, der ist ja viel zu schwer für uns, wie kriegen wir den Stein da weg? Also so ganz praktische Dinge gingen ihnen da doch durch den Kopf. Und so voller Enttäuschung und Trauer und eben Besorgnis, wie es jetzt wohl möglich ist mit dem Stein, kommen sie am Grab an. Wie geht es uns bei unseren Unternehmungen, die vielleicht manchmal schwierig sind, mit hoher emotionaler Anspannung verbunden und die dann so enden, ganz anders, als wir uns das vorstellen, die ganz etwas Unvorhergesehenes eintreten lassen. Überraschungen können ja Verunsicherungen hervorrufen und auch Verständnislosigkeit. So manches, was in unserem Leben geschieht, verstehen wir nicht und wir sind entsetzt oder enttäuscht, wir sind verunsichert. Und manchmal sind wir auch nicht in der Lage, das dann zu glauben, was uns prophezeit worden ist. Dann heißt es nur, das ist ja so ein Ausspruch von uns Menschen, das kann doch nicht wahr sein. Und doch ist so manches wahr, was wir im ersten Augenblick nicht für wahr halten. Und genauso geht es den Frauen hier. Wir lesen in diesem Text hier bei Markus, dass sie gezittert haben vor Furcht und Entsetzen. So verlassen sie jetzt die Grabstelle. Sie können nicht glauben, was dieser Mann in dem weißen Gewand ihnen sagt. Und damit sind sie ja nicht alleine, diese Frauen. In anderen Texten lesen wir auch von den Jüngern, die ungläubig sind, die nicht das glauben, was man ihnen dann berichtet. Der Glaube an die Auferstehung Jesu von den Toten ist keine Selbstverständlichkeit. Wenn Umfragen zutreffen, ich bin immer ein bisschen skeptisch, so, aber ich habe da jetzt letztens eine Umfrage gelesen, da hatte man gefragt, wer an die Auferstehung in Deutschland glaubt heute. Das waren 50%. Viel, gell? Jetzt muss ich allerdings dazu sagen, die Umfrage geschah unter Menschen, die sich als Christen bezeichnen. Ja, gibt schon einen Unterschied. Gibt schon einen Unterschied, ja. 50% derer, die zur Kirche gehen oder wie auch immer, die ihr Christsein leben mögen oder ihr Christsein verstehen, aber die sich als Christen bezeichnen. Menschen, die nach Jesus Christus bezeichnet worden sind, nur 50% von denen sagen ja an die Auferstehung Jesu, daran glaube ich. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Weihnachten und Ostern? Das ist eine blöde Frage. Also gemeint ist Folgendes. Wenn in unserer Gesellschaft, in Deutschland, Europa, in unserer westlichen Welt Weihnachten gefeiert wird, dann gibt es natürlich auch viel Symbolik und viel drumherum und so, aber man kann sich so ein bisschen was darunter vorstellen. Es wird auch immer wieder dargestellt, auch in den Schulen, Kindergärten und so, Krippenspiele und dass so ein kleines Kind auf die Welt gekommen ist, alles vorstellbar. Ja? Weihnachten. Aber Ostern? Wenn ich heute in unsere Gesellschaft, in unsere Öffentlichkeit, in die Geschäftswelt schaue, was ist Ostern in Deutschland? Osterhase, Ostereier suchen und dergleichen. Mit Ostern, mit Auferstehung, mit einem leeren Grab kann unsere Gesellschaft nicht viel anfangen. Und das stimmt ja auch. Die Auferstehung Jesu ist wissenschaftlich nicht nachweisbar. Das ist richtig. Aber was historisch beweisbar ist, das ist der Glaube der Jünger an die Auferstehung, der Glaube der Jünger an die Auferstehung. Davon gibt es viele, viele schriftliche Aufzeichnungen, was damals dann geschehen ist. Und wir wollen dem ein bisschen nachgehen. Denn um den anfänglichen Unglauben, das haben wir jetzt bei den Frauen hier in unserem Text gehört, wir lesen es bei anderen Stellen von den Jüngern, dieser anfängliche Unglaube, der wird überwunden und die Jünger bekommen eine Hilfestellung. Schritt für Schritt werden sie an dieses eigentlich unglaubliche Ereignis, dass einer, der tot war, wieder zum Leben erweckt wird. Schritt für Schritt werden sie an dieses unglaubliche Ereignis herangeführt. Da ist zunächst einmal als ein ganz klares Zeichen das offene Grab. Aber das hat nicht alle überzeugt. Dann der Engel. Hier in unserem Text heißt es ein Mann in einem weißen Gewand. In anderen Texten ist von zwei Männern die Rede. Von Boten Gottes. Dann aber ein weiteres, ja, es ist schon mehr als ein Zeichen, eine weitere Hilfestellung zum Glauben an die Auferstehung für die Jünger. Das ist die Begegnung mit dem Auferstandenen selber. Der Auferstandene begegnet seinen Jüngern. Und dies geschieht bei verschiedenen Personen und zu unterschiedlichen Gelegenheiten. Und eine solche Begebenheit schildert auch der weitere Verlauf unseres Textes im Markus-Evangelium. Denn da heißt es ab Vers 9, nach seiner Auferstehung am frühen Morgen des ersten Wochentages erschien Jesus zuerst Maria aus Magdala, aus der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Sie ging zu denen, die mit ihm zusammen gewesen waren und die nun weinten und trauerten und berichtete ihnen, dass er lebe und dass sie ihn gesehen habe. Doch, so endet dieser Vers jetzt hier, doch sie glaubten ihr nicht. Aber die Maria aus Magdala, die hat Jesus gesehen. Sie ist die Erste, die glaubt. Ja, du bist wirklich der Christus. Du bist der, den wir so geliebt haben und den wir so betrauert haben und der jetzt wieder lebt. In anderen Evangelien finden wir, dass sie erst meinte, das wäre der Gärtner. Oder wir kennen diese Geschichten. Aber sie begegnet Jesus. Und für sie ist es die entscheidende Wende hin zum Glauben. Im Johannesevangelium wird diese Begebenheit eben noch wesentlich genauer, ausführlicher geschildert. Es ist eben nicht der Gärtner, sondern sie erkennt, es ist ihr Meister und Herr. Und aller Zweifel jetzt bei ihr, bei der Maria, aller Zweifel an die Auferstehung wird beseitigt und wird uns auch deutlich gemacht, jetzt als Bibelleser, indem sie das eine Wort sagt, Rabuni. Und Rabuni, das heißt eben Meister. Ich habe dich erkannt als den, der mit uns gegangen ist, dem wir folgen durften und der wieder lebendig geworden ist. Rabuni. Sie hat gesehen, dass Jesus lebt und sie berichtet jetzt den anderen Jüngern. Aber die sind noch nicht so weit. Es heißt eben hier, sie glaubten ihr nicht. Und auch heute Morgen in unserem Gottesdienst wird es Menschen geben, sicherlich, die glauben, dass Jesus auferstanden ist. Die vielleicht erlebt haben, dass er ihm begegnet ist, dass er in unserem Leben, wir haben vorhin ein Zeugnis gehört, wie wir gehört haben, wir erfahren haben, Jesus lebt. Und das sind alles immer sehr persönliche, sehr individuelle Erfahrungen, die Menschen hier machen. Aber auch wir wollen vielleicht, die wir diese Erfahrung gemacht haben, anderen die weitergeben. In verschiedensten Situationen unseres Lebens. Anderen sagen, dass Jesus uns unsere Schuld vergeben hat. Dass wir Wegweisung in unserer Lebensplanung von ihm erfahren haben. Bewahrung in Not oder Krankheit und in vielen anderen Situationen. Und so wie Maria Magdalena sagen wir das weiter und machen dann welche Erfahrung? Oft, so wie die Maria hier. Sie glaubten ihnen nicht. Ja, wir stoßen immer wieder hierbei auf Unverständnis und Unglauben. Und genau das war eben damals bei den Jüngern auch. Aber wie ging es jetzt mit den Jüngern weiter? Sie blieben ja nicht im Unglauben stecken. Jesus, und das ist das Tröstliche, und das gilt ja heute ganz genauso, Jesus hat Geduld mit ihnen. Er geht ihnen nach. Er zeigt sich auch den Jüngern. So zum Beispiel bei den Zweien, die nach Emmaus gingen. Auch traurig, enttäuscht. Wir kennen die Geschichte. Und dann begegnet Jesus ihnen. Zunächst mal erkennen sie ihn nicht. Aber dann, als er das Brot bricht, sehen sie, es ist auch hier wieder der Meister, es ist der Herr. Sie begegnen Jesus. Und dann begegnet Jesus diesen verängstigten Jüngern, die hinter verschlossenen Türen sitzen, die Angst haben vor den Juden, dass die jetzt vielleicht auch noch nicht nur ihren Herrn und Meister ans Kreuz schlagen, sondern sie auch noch vielleicht irgendwie heranziehen würden. Darum verschließen sie die Türen, dass nur keiner rein kann. Und plötzlich steht Jesus mitten im Raum. Er zeigt sich ihnen als Mensch einerseits, er zeigt ihnen die Wundmale, er sagt, habt ihr denn nichts zu essen? Er nimmt einen gebratenen Fisch und isst. Also noch das ganz Menschliche des Auferstandenen. Aber sein Auferstehungsleib hat nicht mehr oder ist nicht mehr diesen irdischen Bedingungen unterworfen, denen unser Körper natürlich unterworfen ist. Nein, sein Auferstehungsleib ist nicht mehr an den Stoffliches oder an die Zeit oder an den Raum gebunden. Er kann durch offene Türen gehen, er kann an verschiedenen Stellen gleichzeitig sein. Und so kommt bei den Jüngern zu dem Zeichen des offenen Grabes und dem Zeugnis von Engel oder von den Frauen, kommt die persönliche Begegnung mit Jesus. Außerdem werden sie dann auch noch erinnert an Texte in der Heiligen Schrift, in ihrer Bibel, also was wir heute eben Altes Testament nennen, wo über den Gesandten Gottes gesprochen ist, der leiden, ja sogar der sterben muss, aber, da heißt es schon im Alten Testament, der nicht im Grabe bleiben wird. Im Psalm 16, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sehe. Und dann nachher später in der Pfingstgeschichte, als der Apostel Petrus den vielen in Jerusalem predigt, da zitiert er diesen Vers. Und dann sagt er, damit kann ja nicht der David gemeint sein, denn der ist ja gestorben, der ist ja verwest. Damit ist der Herr vom David, der Herr, den wir verkünden, gemeint. Und so sagt Petrus dann, erfüllt sich das, was wir als Juden ja schon seit Jahrhunderten gelesen haben, dass der Heilige Gottes nicht die Verwesung sehen wird. Das ist die Voraussage, die Prophezeiung, dass dieser Gesandte Gottes, der in der Person Jesu gekommen ist, dass der aus dem Grabe auferstehen wird. Aber all das, die Zeichen, die Begegnung mit Jesus, auch die Texte aus dem Alten Testament, all das braucht Zeit und muss verarbeitet werden. Die Jünger müssen in diese verwirrenden Erlebnisse der letzten Tage verarbeiten. Und ihnen wird dann sicherlich auch eingefallen sein, bei diesem Verarbeiten, bei dem Thema sich nähern und dem Glauben gewinnen, was Jesus in den letzten Tagen in ihrem Zusammensein gesagt hat. Denn eigentlich waren diese Worte ja klar. Und manchmal denken wir vielleicht als Bibelleser, ja, wie konnten die nur so blind sein? Denn Jesus hat doch ganz klar zu ihnen gesagt, ihr werdet alle Ärgernis an mir nehmen, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Das haben sie ja gesehen. Der Hirte wurde ans Kreuz geschlagen und die Jünger sind alle in alle Winde zerstoben. Und dann sagte Jesus aber weiter, wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hergehen nach Galiläa. Wenn ich aber auferstanden bin. Haben sie das komplett ausgeblendet? Haben sie das vergessen? Die einzige Reaktion damals, als Jesus das sagte, die kam natürlich wieder von Petrus, der Mann mit der, großen Klappe. Und wenn alle hier sich dich verlassen und so, ich auf keinen Fall. Ich werde sogar mit dir sterben, wenn es sein muss. So hatte Petrus damals groß getönt. Wir wissen, dass es anders gekommen ist. Aber was sich bewahrheitet hat, von dem, was Jesus damals gesagt hat, das ist dies. Er ist auferstanden und das wird jetzt auch noch einige Male gesagt, er will vor ihnen vorausgehen nach Galiläa, wo er sie noch einmal alle treffen will. Und langsam begreifen die Jünger. Jesus lässt ihnen Zeit. Er überfordert keinen. Er überfordert auch uns heute nicht. Er lässt uns Zeit, das aufzunehmen, was wir gehört haben von anderen, was wir lesen im Alten oder vor allem jetzt auch im Neuen Testament und was wir auch an eigenen Erfahrungen mit ihm machen. Jesus lässt uns Zeit. Er ist auch bereit, nochmal eine kleine Episode aus dem Neuen Testament, er ist auch bereit, dem Einzelnen, wenn sein muss, Nachhilfeunterricht zu geben. Wisst ihr, wie die ausgesehen hat? Da gab es einen Thomas. Als Jesus einmal kam, fehlte der und dann sagte er, und ich glaube das nicht und ich müsste meinen Finger in seine Wundmale legen und so weiter. Und Jesus ist auch, dazu bereit. Er kommt wieder, wo Thomas da ist. Und er sagt, hier Thomas, ich bin da. Jetzt komm, wo ist dein Finger? So. Und Thomas sagt nur, mein Herr und mein Gott. Dieses Glauben können der Jünger entwickelt sich wie ein Prozess im Handeln Gottes. Gott handelt mit den Jüngern und er handelt auch mit und an uns. Und auch an dieser Stelle wird schon deutlich, dass es ein Wirken des Heiligen Geistes ist. Der Heilige Geist macht den Jüngern damals Zusammenhänge des Alten Testamentes, alttestamentliche Prophezeiungen und frühere Reden deutlich mit dem, was sie jetzt gerade erleben. Dass sie das zusammenkriegen. Dieses Unvorstellbare, dieses zum Teil entsetzt, was sie entsetzt, dass das verstanden werden kann mit dem, was sie ja früher schon mal gehört hatten. Und so langsam bringen sie das zusammen. Und so werden dann langsam aus den Zweiflern vom frühen Ostermontag, aus Ostermorgen, werden mutige Bekenner. Und als die beiden Emmausjünger nach der Begegnung mit Jesus wieder zurück, sie gingen dann gleich wieder zurück nach Jerusalem, da werden sie dort vor den versammelten Jüngern mit einem Wort begrüßt, das wir im Johannesevangelium finden oder im Lukasevangelium. Der Herr ist auferstanden. Er ist dem Simon erschienen. Und das ist jetzt nicht, in dem Augenblick bei den Jüngern nicht, ein auswendig gelerntes Bekenntnis, gehört nicht zu irgendeiner Liturgie, die man einfach so pflichtgemäß dahersagen muss, sondern das ist etwas, was aus eigenem Erlebnis basiert, was aus einer tiefen Überzeugung kommt. Und dieser Vers ist Bekenntnis und Osterruf geworden, der jetzt seit Jahrhunderten durch viele Kirchen erschallt. Und das soll es auch bei uns heute Morgen. Wir wollen jetzt das als Kanon singen. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Ja, liebe Gemeinde, was bedeutet jetzt dieses Geschehen, das vor fast 2000 Jahren sich in Jerusalem abgespielt hat? Was bedeutet das für uns heute? Das Zeugnis der Jünger damals, ihr Glaube, ihre Berichte über die Erfahrung mit dem Auferstandenen sind Wegweisung für unseren Glauben. Wenn sie ihre Erfahrung nicht weitergegeben hätten, würde es heute keine Christen geben. Und darum kann man sagen, auf dem Glauben und dem Zeugnis der Jünger ruht unser Auferstehungsglaube. So wie ja grundsätzlich von Generation zu Generation das weitergegeben wird, was wir als Christen glauben. Aber die Basis ist eben gelegt damals, vor circa 2000 Jahren, als Jesus auferstand und die Jünger herangeführt hat an diesen Glauben, dass sie sagen, ja, er ist auferstanden. Und das geben wir weiter. Dieser Glaube ist mehr als eine Hoffnung auf ferne Zeiten oder ein Vertrösten auf das Jenseits. Christen können mit Sofortwirkung der Auferstehung Christi rechnen. Denn durch seine Auferstehung sind einige grundlegende Veränderungen für den Menschen eingetreten. Der mächtigste Feind des Menschen, das ist der Tod. Er hat seine Macht verloren. Die ewige Trennung von Gott besteht nicht mehr. Weil Christus den Tod überwunden hat, ja, er hat ihn bezwungen, oder wenn man will, er hat gewonnen, Weil Christus den Tod überwunden hat, ist der Zugang zum heiligen Gott frei für alle, die an Christus glauben, die Anteil haben an dieser Auferstehung. Und diese Auferstehung, die, liebe Gemeinde, beginnt heute. Was heißt heute? Heute, das mag jeder für sich definieren. Für die Jünger bedeutete heute dieser Ostermorgen oder der Tag danach oder wann sie Jesus getroffen haben. Das war für sie das Heute. Da begann ihre Auferstehung. Meine Auferstehung begann am 14. Oktober 1962, als ich begriffen hatte, dass Jesus lebt, dass er für mich lebt und dass ich durch ihn erlöst bin. Und so mag jeder von euch sein Heute definieren. Wenn du Ja zu Christus sagst, beginnt für dich die Auferstehung. Die Auferstehung Jesu ist gewirkt durch die Kraft Gottes. Denn Gott ist der Gott des Lebens, der Leben schenkt. Es gäbe kein Leben auf diesem Planeten, wenn Gott es nicht gemacht hätte, nicht hervorgebracht hätte. Er ist der Schöpfer, der Creator. Gott ist der Gott des Lebens und er hat die Macht gehabt, auch diesen gestorbenen, gekreuzigten Christus lebendig zu machen. Und die gleiche Kraft Gottes wirkt in den Gläubigen. Denn wir Christen haben ja nicht mit irgendeinem toten Dogma oder mit leeren Ritualen zu tun, sondern mit der Kraft Gottes, die in unser Leben hineinwirkt. Und das hat eben zur Folge, dass diese Kraft schon heute in unserem irdischen Leben da ist, dass sie unser irdisches Leben prägt, dass wir Kraft bekommen, Trost, Hoffnung und vieles mehr. Hier sprechen wir von den Auswirkungen, die wir als Einzelne erleben können. Für den, der die Auferstehung Jesu für sich in Anspruch nimmt. Aber dieses Ereignis der Auferstehung Jesu geht auch darüber hinaus, hat Auswirkungen auf ganze Zeitepochen. Eine Revolution für die gesamten Weltzustände mit unermesslichen Folgen hat es gegeben. Diese Revolution, wenn ich sie einmal nennen möchte, diese Revolution hat begonnen. Und in diesen beiden Wörtern hat und begonnen steckt ja zweierlei. Hat deutet darauf hin, dass es den Anfang genommen hat, Auswirkungen der Auferstehung auf die Gläubigen, auf vieles in unserer Welt, in unserer Zeitgeschichte. Das ist geschehen, es hat begonnen. Weil Christus auferstanden ist, weil er lebt, haben die an ihn glauben, neues Leben bekommen. Und ein Beleg für diese Aussage, dass es neues Leben gibt, ein Beleg dafür ist für mich ganz eindeutig die Existenz der christlichen Gemeinde. Ich behaupte, christliche Gemeinde könnte es nicht geben, wenn die Auferstehung Jesu Christi nicht wäre. Wenn etwas Grundlegendes in dieser Welt sich verändert hätte. Christliche Gemeinde gibt es, weil Jesus auferstanden ist. Über jetzt circa zwei Jahrtausende wurde das Christentum verbreitet in alle Welt. Das ist der Anfang gewesen. Wir sind immer noch irgendwo am Anfang. Aber ich habe gesagt, es hat begonnen. Und wenn etwas beginnt, dann wird es auch zu einem Abschluss kommen. Und darauf warten wir. Zum Abschluss oder zur Vollendung der Auferstehung wird es dann kommen, wenn Christus wiederkommt. Und hier und heute gilt jetzt, Jesus ist auferstanden, er lebt heute. Und weil ich an ihn glaube, hat seine Auferstehung mit meinem Leben zu tun. Mit meinem Leben auf dieser Erde, heute mit all den Aspekten, mit den Dingen, die mich umgeben, darf ich mit seiner Auferstehung, mit seiner Kraft für mein Leben rechnen, hier in diesem irdischen Leben. Und ich darf damit rechnen, dass diese Kraft der Auferstehung Auswirkungen haben wird, auch auf meine Ewigkeit. Und das ist das, was dann zur Vollendung gehört. Und darum kann Paulus an die Korinther schreiben, und damit möchte ich schließen: Gott aber hat den auferweckt, hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Amen. Segen bitten. Gott, lebendige Quelle aller Hoffnung, Kraft und Liebe, er segne dich und lasse dein Leben reich werden, dass es Frucht bringt und sich erfüllt. Er behüte dich, dass du bewahrt bleibst vor allem Unheil an Leib und Seele. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir, dass du dich getröstet weißt und geborgen in jedem Augenblick. Und sei dir gnädig, dass dir auch in dunklen Zeiten Zeichen der Hoffnung aufleuchten, und Gott erhebe sein Angesicht auf dich, dass dich die Strahlen göttlicher Liebe durchwärmen und deinem Leben Richtung weisen. Er gebe dir Frieden, der deine Zerrissenheit heilt und du im Einklang leben kannst mit dir und der Welt. So segne dich Gott, der Allmächtige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.